Ja, die Frage, die Grenze Israels. Es ist eine Frage, die nicht so einfach ist. Oft sind wir da auch ein bisschen emotional. Wenn ihr mir fragt, was sind die Grenze Israels, hätte ich euch früher gesagt, das Ganze der Ausland beste. Ja. Aber so einfach ist es nicht. Und es gibt tatsächlich eine klare biblische Antwort diesbezüglich. Aber wir werden sehen, dass im Wort Gottes es verschiedene Grenzen Israel hat. Und die Antwort für das Ganze ist genau dies. Mose, Israel. Mose, Israel. In Mose lesen wir sehr viel über die Grenze. Aber in Jesus wird sich alles schlussendlich erfüllen. Aber wir wollen probieren in dieser Stunde, und ich hoffe, ihr seid voll dabei, wie es wird schnell gehen, es wird viel sein, ja. Und wir werden viel lesen. Wenn ihr Bibel dabei habt, dürft ihr es gerne öffnen. Wir werden von Abraham angefangen bis hin zum heutigen Zeit. Also wir werden eine Zeitepoche von 4000 Jahren ungefähr anschauen und sehen, wie sich die Grenze Israel entwickelt haben, aber noch mehr sehen, was sagt das Wort Gottes in Bezug auf die Grenze Israel. Ja, Israel ist ein kleines Land. Ihr seht da, ein kleines Israel da, also es liegt eigentlich da und das ganze Welt rundherum. Wenn man den ganzen Nahosten mal anschaut, ja, Israel ist ein kleines Land, ein bisschen kleiner als die Schweiz, ja. Und Israel wird immer kleiner. Ja, so mehr die Friedensvertrag fortschreiten, so mehr merkt man, Israel wird wieder kleiner und kleiner. Und das berührt uns und wir fragen uns, Moment, was sind dann die Grenzen Israel? Wem gehört das Land? Und wir werden sehen und ja, Freddy, seine Geschichte hat so ein bisschen klar gemacht, wem das Land gehört. Und tatsächlich, wenn man im Land Israel ausgrabt, in Hebron, Sichem, Jerusalem, Stadt David, was findet man? Man findet archäologische Funde, wo ganz klar zeigen, in dieser Region lebte das Volk Israel. Also die Geschichte zeigt klar, wer da lebte. Und das Wort Gottes sagt klar, wer da leben wird. Und trotzdem, das werden wir ganz am Schluss noch sehen, gibt es eine perfekte Antwort für alle in dieser Region. Ich werde voraussagen, es ist viel Text und wir werden lang nicht alle Bibelstellen anschauen, in Bezug auf dieses Thema anschauen können. Ja, wenn wir über Israel reden, dann beginnt alles bei einer Person, bei nicht Mose, Abraham. Bei Abraham, 1. Mose Kapitel 12, diese Verse haben wir ja schon gesehen. Und es ist ja Gott, der Abraham ruft in Vers 1 bis 3. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Also Gott sagt Abraham, geh, pack deine Sache und geh in ein Land, das ich dir gebe werde. Und Abraham macht einen langen Weg, das Weg von Oda, nicht weit vom Persischen Golf, den ganzen Weg, dem Euphrat entlang, bis nach Haran. In Haran macht er eine kurze Pause, bis sein Vater gestorben ist, Terach. Und von da geht es dann Richtung Süden ins gelobte Land. Und diese Region spielt eine Rolle, wir haben gestern schon vom Set gehört, in Bezug auf diese Region, in Bezug auf Verheißungen, vielmehr diesbezüglich könnt ihr da in diesem Buch lesen, Moses, Jesus. Gott offenbart sich an Abraham ungefähr im Jahr 2090 vor Christus und da geht es diese ganze Weg bis ins Land Kanaan. Wir lesen weiter. 1. Mose Kapitel 12, die Verse 6 bis 8, und das ist jetzt ein wichtiger Vers. Und Abraham durchzog das Land bis zum Ortschaft Sichem. Also er durchzog das Land, er kam vom Norden ins Süden und kam in der Region Sichem. Und da lesen wir, bis zu Terebinte Moris. Damals aber waren die Kanaaniter im Land. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben, und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Von da zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Also wir sehen, er baut, als erstens, er kommt nach Sichem. Und Sichem ist heute wo? Auch damals, aber heute nennt man es Westjordanland. Heute ist Sichem, auch Nablus genannt, ist ein Ort, wo eine palästinensische Stadt ist. Aber dieser Ort, genau da, offenbart sich Gott ein Abraham. Und was macht Abraham dort? Da im Terebinte, wir lasen ja, er baut dort ein Altar auf. Ja, die Terebinte, das waren so markante Bäume in dieser Region. Das war immer ein Ort, das lesen wir immer wieder in Mamre, in Sichem und andere Orte. Es war ein Ort, wo auch die anderen ihre Götter begegneten. Es war interessant, Abraham kommt in diesen Ort und genau dort baut er ein Altar auf. Für den einzigen wahren Gott. Also Gott benutzt ein Abraham als ein Werkzeug zur Proklamation an den Völker rundherum, wer der wahre Gott ist. In Abraham sehen wir schon, welche Berufung Israel eigentlich hat. Welche Berufung auch wir als Gemeinde haben, die wir unter den Segen Abrahams sind. Aber da im Terebinte baut er diesen Altar auf in Sichem. Also Sichem, eine Stadt, das ist wichtig, wir werden mehrere Städte sehen, im heutigen Westjordanland. Autonomiegebiet. Es geht um einen Friedensvertrag, der eventuell kommen wird. Und dann diese Frage, wem gehört das Land? Es geht weiter. In 1. Mose Kapitel 13, Gott offenbart sich ihm mehrmals an Abraham und immer wieder und wieder bestätigt er den Bund, der er mit ihm schließt. Und dieser Bund hat immer mit ein Land zu tun. Und wir lesen die Verse 15 bis 18 und ich lese ab Vers 14. Der Herr aber sprach zu Abraham, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte. Hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, Süden, Osten und Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Und ich will deinen Samen machen wie den Staub auf der Erde. Wenn ein Mensch den Staub auf der Erde zählen kann, so soll man auch deinem Samen zählen können. Mach dich auf, durchziehe das Land, seine Länge und Breite nach, denn dir will ich es geben. Da brach Abraham auf und wohnte bei den Terebinten Mamres in Hebron und baute dort dem Herrn einen Altar. Wir lesen da über den dritten Altar, wo er aufbaut. Ein Altar, wir haben es nicht auf der Karte, aber es war in Bethel. Bethel liegt da. Achtung, wer gab Bethel den Namen Bethel? Jakob. Ja, warum erwähnt man da Bethel, wenn es in Bethel als Ortschaft so gar noch nicht gab? Ganz einfach, wer hat es geschrieben? Mose. Und Mose kannte dann schon den Ort Bethel, der dort war. Okay, also wir lesen, er kommt nach Hebron in Mamre und auch da, was macht er? Er baut ein Altar auf. Wieder zeigt sich Abraham als der, der den einzigen wahren Gott anbetet. Und es ist eine Botschaft fürs Volk rundherum. Das Volk rundherum merkt, Abraham ist anders. Abraham ist gesegnet. Und die, die mit Abraham zu tun haben, die werden auch noch gesegnet. Das ist ein wichtiger Punkt. Es geht weiter. Also wir sehen Ort Sichem, Bethel und jetzt auch in Hebron. Auch Hebron heute wo? Im Westjordanland. Heute auch hauptsächlich eine palästinensische Stadt. Interessant, wie all diese Städte im Westjordanland palästinensische Städte heute sind. Wir gehen weiter und wir öffnen 1. Mose Kapitel 15, die Verse 18 bis 21. Und jetzt kommen wir an eine Stelle, der gar nicht so einfach ist. Wir lesen da, Und das ist wichtig, Kapitel 15 haben wir ein besonderes Ereignis. Es ist wieder, Gott offenbart sich an Abraham. Gott sagt, ich will einen Bund mit dir schließen. Er will eigentlich den Bund, den er schon geschlossen hat. Achtung, der Bund mit Abraham ist ein einseitiger Bund. Es ist ein Bund von Verheißungen. Gott sagt, ich gebe dir. Bedingungslos. Aber da in Kapitel 15 wird es noch verstärkt, indem Abraham ein Opfer bringen muss. Und während dies geschieht, Kapitel 15, Vers 12, lesen wir, und es geschah, als die Sonne anfing, sich zu neigen. Das ist immer gefährlich, ja, wenn man zum Sonne hinschaut, es wird ein bisschen kälter, ja, dann wird man müde, und das ist genau passiert. Da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham, und siehe Schrecken und großer Finsternis überfielen ihn. Das Schrecken und Finsternis können wir unterschiedlich auslegen, aber es zeigte vielleicht auch die Geschichte Israels, weil in dieser Verheißung geht es um mehr. Vers 18 bis 21. An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägypten bis an den großen Strom Euphrat. Die Keniter, die Kenesiter, die Kadomeniter, die Hethiter, die Pharesiter, die Raphaiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Gergesiter und die Jebusiter. Wir lesen da über Völker und Stämme, die in dieser Region lebten. Und er sagt, dir werde ich ihre Land geben. Das ist Gottes souveräner Akt. Aber ja, wie sehen diese Grenze aus in Vers 18? Und ich möchte euch jetzt vorwarnen, da gibt es zwei Versionen. Der Wunschversion, der radikale Version, der extreme Version, das sehen wir jetzt gerade, nicht erschrecken bitte, ja, dann würde die Grenze Israels so aussehen. Diese rote Linie, und das ist ja, wir lesen ja, nochmal Vers 1, an jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham, deinen Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens. Und somit wäre der Strom Ägyptens von einer Auslegung der Nil selbst. Würde auch sehr gut passen, ja. Der Nil selbst. Und dann wird gesagt, bis zum großen Strom Euphrat. Also geht man den Nil nach unten. Achtung, man kann natürlich noch viel, viel, viel südlicher gehen, ja. Bis zum Viktoriasee. Ja, also jetzt kommt genau die Frage. Ja, wo zieht man dann da die Grenze? Aber gut, die eine Version sagt, man geht Ägypten nach unten bis ungefähr diesen Punkt und dann zieht man eine gerade Linie zum Euphrat. Moment, und da sieht man das Problem. Der Euphrat ist aber auch sehr lang. Ja, wieso zieht man es dann im südlichsten Teil des Euphrats? Also da am Persischen Golf heute. Das wäre eine Möglichkeit. Und dann geht man den Euphrat hoch, das wäre dann die Grenze, und dann oben bis der obere Teil vom Euphrat in der heutigen Türkei. Also es wäre ein ziemlich großes Land nach dieser Version. Also ich glaube nicht, dass viele Freude hätte an dieser Karte. Aber es gibt auch noch eine moderate Version, zu der ich auch eher tendiere. Und diese moderate Version ist auch eine Version, der sich auf Art und Weise auch bei der anderen Verheißung sich wiederholt. Und das ist dieses. Ja, das Land ist ein bisschen kleiner, okay? Da konnte ich nicht die gleiche Karte benutzen, ja? Also wir haben da, und wir fangen mal im Süden an, im Südwest. Und der Nil ist ja da. Aber Achtung, wir haben ja den Nil-Delta. Und da sagen die meisten, also viele Ausleger, auch die meisten jüdischen Ausleger, sie sagen, die Grenze, wo da gemeint ist, es ist nicht der Bach Ägyptens, über den werden wir auch noch reden, interessanterweise. Der Bach Ägypten ist irgendwo da im nördlichen Teil und wird auch als Grenze Israel gesehen. Aber da steht ja vom Strom Ägyptens. Und da meinen die meisten, es ist der östliche Fluss im Nildelta, der damalige östliche Fluss im Nildelta, wo die Stadt, gibt es interessante Berichte über diese Stadt, Pelusium gestanden ist. Und das wäre dann in dieser Region. Der Stadt Pelusium wird in der Bibel auch erwähnt unter dem Namen Sin in Ezekiel 30, Vers 15. Also dann wäre die Grenze ein bisschen östlicher, nicht ganz am der Nil selbst, sondern der östliche Teil der Nildelta und von da der Halbinsel Sinai, der auch schon mal in den letzten 50, 60 Jahren Israel war. Und von da geht die Grenze dann aus dieser Region, das heutige Eilat, und es zieht sich dann bis zum Euphrat hoch. Aber es zieht sich dann in diese Gebirge hoch und dann zum Euphrat und dann haben wir diese ganze Region. Ein Teil des versprochenen, verheißenen Land Israel. Ja, auch das wäre ein schönes Land. In dem Fall wäre Libanon, das heutige Libanon, ja, Syrien, der größte Teil Syriens und ein Teil vom Türkei, das heutige Türkei, ein Teil der zukünftige verheißene Grenze Gottes an ein Abraham. Wir gehen da weiter, aber ich möchte vorher sagen, ja, ich weiß nicht, vielleicht tendieren viele zu dieser Grenze. Vielleicht tendieren die anderen zu dieser Grenze. Ihr werdet sehen, dass Gott eine andere Antwort hat, als wir vielleicht denken, in Bezug auf den Grenzen. Aber lass uns noch dran bleiben. Wir sehen, der Bund, der Gott mit Abraham schließt, ist ja ein ewiger Bund. Und wir kommen ja zum nächsten Vers, 1. Mose Kapitel 17, Vers 7 bis 8. Wieder wird dieser Bund wiederholt. Und es geht immer auch ums Land. Und Vers 7 bis 8 lesen wir: Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir von Geschlecht zu Geschlecht als einen ewigen Bund, dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Und ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben, in dem du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan, und ich will ihr Gott sein. Ich sah vorher viele Völker. Jetzt wird einfach der Abraham allgemein gesagt, das ganze Land Kanaan wirst du bekommen, Achtung, deine Nachkommen nach dir. Als ewigen Besitz. Und ihr werdet sehen, wenn Gott dem Abraham da ewig sagt, meint er was? Ewig. Also nochmal, in der Diskussion, wem gehört das Land, müssen wir schlussendlich eine Antwort geben, ohne überhaupt zu zögern. Es gehört das verheißene Volk Gottes. Das Volk, das Gott sich auch nennt, der Gott Israels. Gott Abraham, Isaac und Jakobs, Gott Israels. Es gehört dieses Volk, dem sich Gott offenbart hat. Ja, es gibt noch ein Aber. Der Aber kommt noch. Ihr müsst nur noch ein bisschen gedulden. Ich kann nicht da in alle Details hineingehen, aber vielleicht denkt ein oder andere, ja gut, aber es gibt noch ein Ismael. Gott sagt ganz klar, und das wiederholt er, Vers 19 von Kapitel 17, da sprach Gott, nein, sondern Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären. Den sollst du Isaac nennen, denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten, als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Nochmal, als ein ewigen Bund. Wenn ihr Bibel dabei habt, einen roten Bleistift haben, dann das Wort ewig kommt immer wieder vor, ab 1. Mose 12. Streicht es euch ein. Und ihr solltet uns jetzt einschärfen, es ist ein ewiger Bund. Und genau darum spielt Israel immer noch eine Rolle vor Gott. Genau darum ist das Volk Israel zurück im Lande Israel. In 1. Mose Kapitel 21, da lesen wir Vers 33. 1. Mose 21, Vers 33, folgender Vers. Und da sehen wir jetzt Abraham, die Geschichte geht ja weiter, er geht Richtung Bund mit Abimelech. Und Vers 33 lesen wir, Abraham pflanzte eine Tamariske in Beersheba und rief dort den Namen des Herrn, des ewigen Gottes an. Wir sahen Sichem, wir sahen Bethel, wir sahen ein Hebron. Jetzt befindet sich da Abraham in Beersheba, der Ort des Bundes. Und dort auch, was stellt er auf? Ein Altar, also wieder proklamiert ein Abraham der Glaube an ein wahrer Gott. Es ist wichtig, dass wir es sehen, weil vielleicht nebenbei, es gehört nicht zum Thema, aber in 1. Mose 15 lesen wir, dass Gott einen Grund hat, warum er ihm jetzt nicht sofort das Land gibt. Und der Grund ist, da lesen wir, Vers 16 von Kapitel 15, sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünde der Amoriter ist noch nicht voll. Also Gott sagt, der Maß der Völker rundherum ist noch nicht voll und genau darum, Abraham, wirst du dieses Land noch nicht bekommen. Erst in 400 Jahren, Vers 13 von Kapitel 15. Aber ich werde es dir geben, deine Nachkommen für ewiger Besitz. Und warum ist dieser Vers wichtig? Erstmal zeigt sich Gott da als ein gnädiger, geduldiger Gott. Ein Abraham, ein Isaac und ein Jakob sind da, um eine Botschaft zu vermitteln an die Völker rundherum. Abraham, Isaac und Jakob sind ein Botschaft an uns Gemeinde. Auch wir heute, Gnadezeit, sollten der einzige wahre Gott proklamieren. Und das war Abraham seine Aufgabe unter anderem. Und so stellt er in Beersheba auch da dieser Altar auf. Und so haben wir jetzt Sichem, Bethel, Hebron und Beersheba. Jetzt gehen wir weiter und tatsächlich, Abraham und Freddy hat mal darüber gepredigt, die wollen gute Gedächtnis haben. In 1. Mose Kapitel 23 lesen wir über den Tod Sarah. Und da kauft sich Abraham ein Land. Und dieser Kauf des Landes ist interessant. Das erste Land, wo Abraham bekommt, bekommt er durch einen Kauf. Wenn man Abraham mal vergleicht zu der zionistischen Bewegung und zu damals, wo das Volk Israel zurückkam im Lande Palästina damals. Das erste Land wurde gekauft mit Geld. Auch Jeremia ist ein Beispiel dafür, aber es ist ein anderes Thema jetzt. Aber wir lesen ganz kurz die Verse 16 bis 18. Und Abraham hörte auf Ephron und Abraham wog für Ephron so viel Geld ab, wie er vor den Ohren der Hittiter gesagt hatte, nämlich 400 Schekel Silber, das im Kauf gegen gangbar und gültig war. So wurde der Acker Ephrons bei Machpela, der Mamre gegenüber liegt, der Acker samt der Höhle, die darin ist, auch alle Bäume auf dem Acker und innerhalb aller seiner Grenzen, dem Abraham als Eigentum bestätigt vor den Augen der Hittiter und aller, die zum Tor seiner Stadt eingingen. Danach begrub Abraham seine Frau Sarah in der Höhle des Ackers Machpela, Mamre gegenüber in Hebron im Land Kanaan. Abraham hat da einen kleinen Besitz in Hebron. Und diese Machpela-Höhle, wo die Machpela-Höhle ist, steht heute ein Gebäude. Das ist diese Gebäude. Mit fast aller Gruppe, wo wir haben, gehen wir nicht dorthin. Das liegt im Westjordanland in Hebron. Aber diese Gebäude, einfach nebenbei, ist ein sehr besonderes Gebäude. Wisst ihr warum? Ja gut, es steht da, wo die Machpela-Höhle ist, das macht diese Gebäude schon besonders. Aber es ist eine der einzigen Gebäude aus der Zeit des zweiten Tempels, ein herodianisches Gebäude, der als Ganze heute noch steht. Es ist in der Hinsicht ein faszinierendes Gebäude, auch für die Archäologen und Historiker. Also wir sehen, zur Zeit des zweiten Tempels war dieser Ort für den Juden ein heiliger besonderer Ort. Und Abraham kaufte es, noch vor er das Land zu Besitz bekommen hat, noch vor Israel es bekam, mit 400 Schekel Silber. Wir gehen weiter. 1. Mose 26, Vers 4. Da lesen wir: Und ich will deinen Samen mehren wie die Sterne des Himmels, und ich will deinem Samen das ganze Land geben, und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Jetzt offenbart sich Gott wem? An Isaac. Und der Bund an Abraham wird wiederholt an Isaac, und dies auch in Bezug auf einen Samen, ein Volk, in Bezug auf Segen für alle Nationen durch Jesus und unser Thema ein Land. In 1. Mose 28, Vers 4, da lesen wir, 1. Mose 28, Vers 4, und ich lese ab Vers 3, und Gott der Allmächtige segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich, dass du eine Menge von Völkern werdest. Und er gebe dir den Segen Abrahams, dir und deinem Samen mit dir, dass du das Land in Besitz nimmst, in dem du als Fremdling lebst, das Gott dem Abraham gegeben hat. Also Achtung, was sagt das Wort? Gott hat es Abraham verheißen. Es war ein Bund, der Gott mit Abraham geschlossen hat. Ein Bund, das er in Isaak bestätigt hat, wo er Jakob durch Isaak weitergab. Und Gott begegnete auch einen Jakob auf dem Weg in 28, Vers 13. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks, das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. Er liegt da in Bethel. Dir wird ich es geben. Es wird einmal euch gehören. Und dies geht ja weiter, 1. Mose 3, 28, Vers 13. Und weiter in Kapitel 33, die Verse 17 bis 20. Ich werde jetzt nicht alle Verse lesen. Und da lesen wir auch den Bau des Altars in Bethel. In genau der gleichen Region, wo sein Großvater ein Altar baute, baut auch ein Jakob, wo er zurück ins Land kam, ein Altar. 1. Mose 35, die Verse 6 und 7. Und da haben wir dann die Orte, diese verschiedenen Altäre. Nochmal, Gott offenbarte durch einen Abraham, durch einen Isaak und auch Jakob ist eine Bestätigung. Es gibt nur ein wahrer Gott, der Gott Abraham, Isaaks und Jakobs, Schöpfer Himmel und Erde. Also, wir haben Sichem, Bethel, Hebron und Beersheba. Diese Orte bauten sie Altäre. Diese Orte da sind das heutige Westjordanland. Beersheba, eine Wüstestadt, eigentlich in nördlicher Grenze der Wüste, der Negev-Wüste, ist heute unter israelischer Herrschaft. Jetzt gehen wir weiter und wir kommen jetzt zu 2. Mose. Wenn wir sahen die Grenze an Abraham, Isaak und Jakob, sehen wir jetzt in 2. Mose 23, befinden wir uns jetzt in einer anderen Zeit. Achtung, Abraham gab es Gott durch Verheißung. Jetzt kommen wir zu einer anderen Zeit, weil der Bund, der Gott mit einem Mose schließt, in Bezug auf das Land Israel, ist ein Bund mit Bedingungen. Wenn ihr treu seid, wenn ihr dies und jenes macht, werde ich euch dieses Land geben. 5. Mose Kapitel 28. Wenn ihr aber untreu seid, dann wird der Fluch über euch kommen. Ihr werdet das Land verlieren. Ich werde euch zerstreuen von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Aber wir wollen jetzt mit der positiven Seite anfangen. 2. Mose Kapitel 23, Vers 31. Und da lesen wir, wie Gott das sagt durch Mose. Und ich setze deine Grenze vom Schilfmeer bis zum Meer der Philister. Und der Wüste bis zum Strom Euphrat. Denn ich will die Bewohner des Landes in eure Hand geben, dass du sie vor dir vertreibst. Also wir sehen auch da sehr allgemein. Und wenn wir diese Vers so sehen, wie es ist, dann würden wir zurück zu zwei Theorien kommen. Wir würden zum extremen Theorie kommen, nochmal, dieses ganze Land, oder zu eher der moderaten Version. Und wieder der Strom da und dieses ganze Land bis oben zum Euphrat. In 4. Mose Kapitel 32, wir sind schon ein bisschen weiter, das Volk ist nach 40 Jahren Wüstenwanderung, kurz vor der Landeroberung, sie sind noch im Ostjordanland, im heutigen Jordanien. Und da haben 2,5 Stämme besondere Wünsche. Und ich glaube, diese Stämme geben uns eine gewisse Botschaft in Bezug auf die zukünftige Grenze Israel. 4. Mose Kapitel 32, wir wollen jetzt nicht die ganze Verse lesen, das ist ja Vers 1 bis 29. Aber die Stämme, Ruben, Gad und der halbe Stamm Menasse, die fühlen sich so wohl auf der anderen Seite. Ja, das ist jetzt die Region und sie fühlen sich da in dieser Region wohl. Sie haben große Herde und sie sagen sich, warum wollen wir überhaupt hinübergehen, wenn es uns schon gut geht? Und tatsächlich, Gott bewilligt es ihnen mit einer Bedingung. Ihr kommt erst im Land hinein, ihr erobert erst mit uns das Land und erst dann kehrt ihr zurück. Und sie machen ja später einen Bund auf dem Berg Gerizim, einen Bund, dass man zusammen gehört. Nach dem Einzug im Land. Aber so haben wir schon die ersten Grenzteile, also die ersten Regionen, eigentlich schon unter gewisser Hinsicht israelische, jüdische Herrschaft. Wir haben den Stamm Ruben, also da unten ist ja Edom. Edom stammt von wem aus? Esau. Moab und Ammon stammen von wem aus? Die Söhne, also ja, wie sagt man jetzt? Die Söhne Lots, die Enkelsöhne Lots, ja? Okay? Wenn es unklar ist, liest die Geschichte nochmal. Warum? Also wir haben da aber ab dem Fluss Arnon da, haben wir den Stamm Ruben. Den Stamm Ruben und dann da oben Ruben ein Stamm Gad bis zum Jabok. Ja, der Jabok-Fluss war ja ein wichtiger Fluss in der Geschichte Jakobs. Was passierte da? Dort kämpfte Jakob mit Gott, da bekam er zum ersten Mal, das wurde später bestätigt, der Name Israel. Und dann haben wir ganz oben den Jarmuk, da oben, das wäre dann das Stammgebiet Menasse. Es ist nicht ganz klar, wo waren die Grenzen 100%. Aber sie bekommen diese Region, Manasse da im Norden und der andere Teil Menasse war da in dieser Region und Gad und Ruben. Also, wir werden jetzt nicht über diese Grenze diskutieren, weil jetzt kommt es über den Jordan. Und da lesen wir 4. Mose Kapitel 34. Und wenn Sie eine Bibel dabei haben, dürft ihr sie jetzt öffnen. 4. Mose 34, wir lesen da über der südliche Rand, der westliche Grenze, nördliche Grenze und östliche Grenze. Die Verse 3 bis 5, da lesen wir: So soll sich erstrecken von der Wüste Zin, Edom entlang, sodass eure südliche Grenze am Ende des Salzmeers beginnt, das ganze Osten liegt. Denn dann soll sich eure Grenze südlich, den Anhöhe Akrabim wenden, bis nach Zin gehen und südlich von Kadesh Barnea enden. Und dort soll sie nach Hazar Adar gehen und hinüber nach Azmon. Von Azmon soll sich zum Bach Ägyptens hin wenden und ihr Ende soll am Meer sein. Es gibt da viele Orte und ich muss euch ehrlich beichten, nicht alle Orte weiß man, wo sie sind. Man ist nicht ganz sicher, aber es gibt da genug Orte, wo man weiß, wo sie sind, um ein klares Verständnis zu haben, wie sah die südliche Grenze aus. Wir kommen noch gerade dazu. Wir nehmen jetzt die westliche Grenze, Vers 6. Als westliche Grenze soll euch das große Meer und seine Küste dienen. Das sei eure Grenze gegen Westen. Das einfachste Grenze ohne Diskussionen. Na, das Mittelmeer. So einfach ist es. Also, wenn jetzt da noch jemand Unklarheit hat, ja. Wir gehen weiter zur nördlichen Grenze und da wird es wieder schwer. Wo ist genau diese nördliche Grenze? Wir werden sehen, diese Grenze haben Parallele auch später zu Josua und auch Parallele zu Hesekiel. Und das ist wichtig. Nördliche Grenze lesen wir 7 bis 10. Dies soll eure nördliche Grenze sein. Vom großen Meer sollt ihr die Grenze ziehen bis zum Berg Hor. Jetzt, wo ist der Berg Hor? Achtung, nicht der Berg Hor. In Bezug auf Aaron, es ist ein Berg im Norden, irgendwo Libanon oder Syrien von heute. Und vom Berg Hor sollt ihr die Grenze ziehen, bis man nach Hamat kommt. Und Hebräisch, auch in den anderen Texten, Mavo Chamat, ja, wo ist das jetzt? Und die Grenze soll nach Zedat hin auslaufen. Dann soll sich die Grenze bis Schifron erstrecken und sie soll bei Hazar Enan auslaufen. Das sei eure Grenze gegen Norden. Und dann als östliche Grenze haben wir die Verse 10 bis 12. Als östliche Grenze aber sollt ihr euch festsetzen, eine Linie von Hazar Enan bis Shepham, und die Grenze soll von Shepham und nach Ribla herabgehen, östlich von Ain. Danach soll sie herabgehen und sich auf die Seite des Segenezer ziehen gegen Osten. Und die Grenze soll herabkommen an den Jordan und beim Salzmeer auslaufen. Das sollen ringsum die Grenze für euer Land sein. Also da habt ihr vielleicht schon gemerkt, die von euch, die sehr aufmerksam zugehört habt, dass die Grenze ein bisschen anders sind als die Grenze an ein Abraham. Und wir sehen die Grenze, ist das jetzt eine Verständnis von dieser Grenze, und wir haben jetzt da Unterschiede. Was fehlt uns? Also Eilat, ja, wo viele Touristen gern hingehen, es tut mir leid, ist nicht dabei, nach dieser Grenze. Und da ist die Grenze sehr, sehr klar, ja. Also die Grenze zieht sich vom südlichen Teil des Totenmeers, dann diese nach bis, wir lesen über Kadesh Barnea. Über Kadesh Barnea ist sehr klar, wo dieser Ort war. Und dann über den Bach Ägyptens. Und dann können wir sehen, ja gut, vielleicht ist der Bach Ägyptens auch der Fluss Ägyptens. Ja, aber dann wäre das irgendwie eine ganz lustige Grenze. Es sind sich alle eins. Der Bach Ägyptens ist diese Wadi da. Das ist heute ein bisschen südlicher als das heutige Rafiach. Also das wäre dann die südliche Grenze. Die westliche Grenze ist ja klar. Und dann kommen wir in die nördliche Grenze. Und die nördliche Grenze bewegt sich unter den Auslegern irgendwo in diese Gegend. Ich habe jetzt mal diese Grenze genommen, wo die meisten meinen, so sieht es aus. Und dann wäre das der Grenze, das wäre dann dieser Ort Hor, Levo und Zdat. Und da hat es tatsächlich, habe ich gelesen, einen Ort in Libanon, der auch so heißt oder ähnlich so heißt. Also das wäre dann die nördliche Grenze, wo Gott ein Mose, später ein Josua, Achtung, auch Ezekiel verheißen hat. Wir kommen in der östlichen Grenze und er zieht sich von dieser Region nach unten, und da sehen wir, welche Stadt ist ein Teil der verheißene Land? Die Stadt Damaskus. Damaskus spielt ja eine Rolle auch in der Prophetie. Es gibt ja viele, die noch meinen, Damaskus muss komplett zerstört werden vor eigentlich der Zukunft, der noch kommen muss. Ja, der Trübsalzeit, wenn man die Propheten liest. Die anderen sagen, nein, es hat sich schon mal erfüllt. Aber da ist eine andere Diskussion. Aber diese Region mit Damaskus, da geht die Grenze Richtung Süden. Und von da in dieser Region lesen wir bis zum südlichen Teil des Segenezareth, und da ist in dem Fall dem Jordan der Grenze zwischen eigentlich das nicht verheißene Land und das verheißene Land. Aber ist wichtig. Wer befindet sich in dieser Zeit, in dieser Region? Ruben, Gad und Manasse. Also sie sind schon in dieser Region. Also für uns wichtig, die Grenze da im Norden und die Grenze da im Süden. Und die Frage zeigt, ja, wie passt dies zu Abraham? Wir kommen noch dazu. Es geht weiter. Und wir lesen 5. Mose, Kapitel 11, Vers 24. 5. Mose 11, Vers 24, und da lesen wir, sagt Gott eine besondere Verheißung: Nachdem ihr über den Jordan gegangen seid, jeder Ort, auf den eure Fußsohle tritt, soll euch gehören. Von der Wüste an, vom Libanon und dem Euphratstrom bis an das westliche Meer soll euer Gebiet reichen. Also Gott sagt, da wo ihr seid, dort wo eure Fußstapfen sind, dieses Land werde ich euch geben. Also da, wo ihr steht. Wir kommen zum nächsten Thema. Wir haben die Grenze mit einem Abraham, Isaac und Jakob gesehen. Wir sahen die Grenze jetzt, der Gott ein Mose verheißen hat. Wenn Mose auf dem Berg Nebo steht, irgendwo in dieser Region, gibt Gott ihm einen Blick auf dem zukünftigen verheißenen Land. Und der Blick, wo er ihm gibt, ist ja, was durfte Mose nicht? Ins Land hinein, wegen einer Sünde. Ist auch eine interessante Botschaft, warum eigentlich? Und er gibt ihm eigentlich einen Blick über diese Region da. Wir gehen jetzt weiter. Josua. Josua 1, Vers 4 sagt Gott, Josua 1, Vers 4, von der Wüste und dem Libanon, dort bis zum großen Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zum dem großen Meer, wo die Sonne untergeht, soll euer Gebiet reichen. Also Gott offenbart sich, Entschuldigung, es ist eine Rede an Josua und er bekommt Verheißung, ja, bis oben zum Euphrat. Wer will nicht? Nochmal, jetzt haben wir. Bis zum Euphrat sagt Gott an Josua. Wie wir sehen, aber später die Grenzen sind aber trotzdem anders. Das ist ein Punkt der Verheißung. Es wird mal erfüllen. Aber wo Josua im Land hineingeht, da lesen wir in Josua Kapitel 15 bis 19 über diese Teilung des Landes. Teilung des Landes unter die verschiedenen Stämme Israels. Das ist eine sehr spannende Teilung und wir lesen genau eigentlich die Grenze, wo Gott einem Mose verheißen hat. Das sind dann die eigentliche Grenze, die Israel schlussendlich durch einen Josua bekam. Wir wissen, Josua eroberte das Landgebiet, aber nicht alle Völker wurden weggetrieben. Gott hat sie langsam weggetrieben, damit das Land nicht öde wird. Gott hat nicht alle weggetrieben, um sie was? Ich sage jetzt mal so, zu läuten, zu prüfen. Also Gott hat seine Zeit gehabt, wann es sein wird. Jetzt vom Josua 15 bis 19, wo es die ähnliche Grenze sind, wie schlussendlich Gott einem Mose verheißt, und Achtung, Mose verheißt es durch einen Bund, der zweiseitig ist und jede Seite muss erfüllen. Wenn ihr treu seid, werdet ihr es bekommen. Wenn ihr untreu seid, werdet ihr euch zerstreuen unter alle Nationen der Erde. Jetzt haben wir einen anderen Abschnitt in Hesekiel. Und in Hesekiel 47, wir gehen jetzt noch nicht hinein, wir kommen zum Schluss zu Hesekiel 47, weil Hesekiel 47 redet über das tausendjährige Reich. Ich möchte euch eine Hausaufgabe geben. Ihr nehmt die Grenze Mose, ihr nehmt die Grenze Josua und dann nehmt ihr die Grenze in Hesekiel. Ihr macht euch eine Tabelle und ihr seht, wie viel Parallele diese Grenze zueinander haben. Die Grenze in Hesekiel sind Grenze im tausendjährigen Reich. Und diese Grenze im tausendjährigen Reich sind aber diese südliche Grenze. Und man hat ein Problem und fragt sich, Moment, wo sind dann die Grenzen Abrahams? Es gibt eine Antwort. Das kommt noch. Aber wir wollen jetzt noch ein bisschen hineinschauen, weil wir sind ja erst bei Josua angekommen. Und das Land wächst weiter. Und es geht weiter unter ungefähr 430 Jahre später und einem einmaligen König mit seinem Sohn Salomo, oder besser gesagt David und Salomo. 1. Könige 4, Vers 21 lesen in Bezug auf die Grenze, welche David erobert hat. Und zur Zeit der David war eine besondere Zeit. Da offenbart sich Gott auf eine ganz besondere Art und Weise. Gott schließt einen Bund mit David. Er verheißt ein David, durch dich wird einmal der König kommen, Ben David. Der König, der Herrscher kommt auf ewig. Auch die Jünger erwarten diesen König. Sie erwarten es und sie fragen Jesus, Apostelgeschichte 1, Vers 6, wo es steht, ich glaube, diesen Vers habe ich schon mal gelesen gestern, da lesen wir, da fragte ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Es war ihnen klar, es musste Zeit kommen, wo der König Ben David, der Löwe aus Juda, herrschen muss. Es musste er kommen, um zu herrschen als König. Und zur Zeit der David erlebte das Volk etwas Besonderes, weil zum ersten Mal wurde der Ort auserwählt, Jerusalem, wo man Gott anbeten sollte. Gott sagte Mose, dann, wenn ihr in Ruhe wohnt, Ruhe von all eure Feinde ringsherum, werde ich den Ort auswählen, wo ihr mich anbeten sollt. Und eigentlich ist David ein messianischer, ich sage jetzt mal so Prophet. Sein Leben hat mit Prophetie zu tun, weil dies, was in David sich erfüllt hat und in Salomo, wird sich im tausendjährigen Reich auf eine vollkommene Art und Weise erfüllen. Aber unter David wird Jerusalem erwählt. Und der König David schafft Gott Ruhe von all ihren Feinden ringsherum. Und zur Zeit der David, und ihr werdet jetzt fasziniert sein, sah die Grenze auch faszinierend aus. Ja, nicht ganz so wie zu Abraham. Ja, wir haben gesagt, den Strom da, oder für die, die es radikal wollen, den ganzen Nil. Aber die Grenze zur Zeit der David sah so aus und in Zeit des Salomo. Das war bis Ezion Gaver, Eilat, das heutige Eilat. Das war eine Hafenstadt und diese Hafenstadt war ihnen wichtig. Warum? Von dort wurde was gebracht? Das Gold Ophir. Lesen wir. Regelmäßig kamen Schiffe, einmal, ich glaube, in 3 Jahren und brachten da diese ganze Ware. Die Grenze im Norden lagen bis ins Euphrat. Und das ganze Westjordanland, also der Land, wo auch fruchtbar ist, bis in die Hochgebirge, war alles ein Teil von Davids und Salomos Reich. Die Staaten rundherum, die Länder, die Völker waren ihm untertan. Sie mussten bezahlen, sie gaben Knechte für die Arbeit und so weiter. Wir lesen, was alles in dieser Zeit gebaut wird, wie auch später unter Salomo der Tempel gebaut wird, Jerusalem gebaut wird, Städte gebaut werden. Ich habe da noch diese Streife, weil die Grenze, dem Einflussgebiet an David und an Salomo ging noch weiter bis ins Norden hinein. Also tatsächlich, da waren wir schon sehr nahe an den Grenze also der moderate Grenze, der Gott ein Abraham verheißen hat. In dieser Zeit erlebte das Volk unter Salomo dann den Tempelbau, der Gegenwart Gottes im Tempel. Aber genau da zeigt Gott wieder eins. Ich habe es euch verheißen, aber, Achtung, ihr befindet euch immer noch unter das Gesetz. Und wenn ihr untreu seid, ist dieses Haus, wo gebaut wurde, mein Haus, wird zerstört werden. Das Land wird zerstört werden. Und ihr werdet zerstreut werden unter alle Nationen der Erde. Als eine Botschaft für alle Nationen. Es gibt nur einen wahren Gott und der Gott ist heilig. Ja, und er offenbart seine Heiligkeit auch an sein Volk Israel. Zu Gute und zum Schlechten. Und so geht die Geschichte Israel weiter, ein gewisser Höhepunkt nochmal unter David und Salomo. Ein kurzer, ich sage jetzt mal, messianischer Blick. Die von euch, wo Zeit habt, lest heute Abend mal Hesekiel 16. In Hesekiel 16 wird Israel beschrieben als vom Geburt an, als eine Frau, die immer schöner und schöner wird. Und Gott schmückt sie wunderbar. Wenn man dieses Schmuck liest, dann ist man teilweise sehr überrascht, wie sich die Frauen damals schmuckten. Wenn jemand so in die Gemeinde kommen bei uns würde, würde mir sagen, so geht's nicht, ja, raus. Bin jetzt ein bisschen radikal, aber liest mal diesen Schmuck, ja. Und ihr Väter fragt euch, was wäre passiert, wenn meine Tochter so nach Hause kämen würde, ja. Aber das ist nebenbei. Natürlich, es muss zum damaligen Kultur passen und so benutzt Gott die damalige Kultur und beschreibt Israel als diese wunderschöne, geschmückte Frau. Und das ist die Zeit, zur Zeit Davids. Und dann dieser Hochmut, weil sie so schön war, wurde sie hochmütig. Und dann kommt es zu Fall. Und genau der König, ein König Salomo, der so einen Segen brachte, war dieser König, der Jerusalem zu einer götzendienerischen Stadt machte. Gegenüber dem Gebäude des Tempels, da wo heute der UNO-Hauptquartier in Jerusalem ist, was stand da? Altäre für alle fremde Götter seiner Frauen. Und das brachte diesen Fluch auf Israel, kann man sagen. Und das Reich wird ins Süd- und Nordreich gespalten. Und wir haben da eine Spaltung im Land Israel. Und diese Spaltung bleibt. Es kommt zum Nordreich Israel, dieses gelbe Gebiet. Das gelbe Gebiet wird immer weniger und weniger. Die Könige im Norden sind gottlos. Die meisten, alle Könige im Norden sind gottlos. Die Könige in Juda sind 18 gottlos, 18 fromm. Achtung, teilweise fromm. Ja. Manchmal haben gut angefangen und schlecht geendet. Manchmal haben sehr, sehr schlecht angefangen und gut geendet. Also, das heißt, sie haben sich bekehrt. Es kommt zu dieser Zeit und da kommt es zum assyrischen Gefangenschaft. Assyrische Gefangenschaft vom Nordreich. Da das Nordreich ja so gottlos war, bringt Gott eine Strafe über das Nordreich. Die Assyrer eroben Israel und sie zerstören Israel. Und Israel wird nicht mehr aufgebaut. Und dann kommt es, assyrische Gefangenschaft. Und da passiert was Besonderes, weil ein neues Volk kommt in diese Region hinein. Ein Volk, das auch zur Zeit Jesus eine Rolle spielte. Und das waren die zukünftigen Samariter. Die Assyrer wissen, wenn wir das Land einfach so lassen, ohne Bewohner, wird es zu öde, wird es verwildert. Und dann kann keiner dieses Land benutzen. Und so bringen sie Völker aus dem Assyrische Reich in der Region Israel. Und da entstehen die Samariter. Und durch die Samariter, also die zukünftige Samariter, es entsteht eine Mischreligion zwischen Judentum und heidnischer Glaube. Und ja, es gibt immer noch bis heute eine Minderheit der Samariter im Land. Eine sehr kleine Minderheit. Also es kommt zu assyrische Gefangenschaft ohne Rückführung, die 10 Stämme wurden weggeführt. Achtung, zur Zeit der assyrischen Gefangenschaft waren die Bewohner im Südreich eine Mischung aus aller Stämme Israel. Die Frommen aus dem Norden sind meistens geflohen und sie sind ins fromme Juda geflohen. Es geht weiter, fast 200 Jahre später, ein bisschen weniger, kommt es zu babylonischer Gefangenschaft. Das Südreich wird von den Babyloniern erobert. Es kommt zu 3 Wegführungen. Es kommt zu einer dritten Wegführung zur Zerstörung des Tempels, Zerstörung Jerusalems. Und ab diesem Zeitpunkt passiert etwas Markantes. Das Volk Israel unter fremder Herrschaft. Sie sind nicht mehr, sag jetzt mal so, unter sich. Ab jetzt sind Fremde im Land, im ganzen Land. Es kommt zur Rückführung nach 70 Jahren Gefangenschaft, aber es bleibt unter persischer Herrschaft. Vom babylonischen Reich kommen ja die Medo-Perser. Von den Medo-Persern kommt es zum griechischen Reich und vom griechischen Reich hin zum römischen Reich. In dieser ganzen Zeit, außer, und das wissen viele nicht, eine kurze Zeit waren sie unter fremder Herrschaft. Wir nennen es auch die 400 stumme Jahre. Von Maleachi, Achtung, dazwischen haben wir noch Esther, ja, aber von Maleachi bis hin zu Matthäus. Die 400 stumme Jahre. Aber diese 400 stumme Jahre waren gar nicht so stumm. Gott wirkte, Gott redete. Und das lesen wir in den außerbiblischen Büchern, die Makkabäer, 1. und 2. Makkabäerbuch. Und wir lesen da, wie unter den Makkabäer, Und das Makkabäerreich wurde schlussendlich ziemlich groß. Sie werden erstaunt sein, wie groß dieses Reich war. Und sie haben Autonomie gehabt. Sie waren unabhängig von den Griechen. Sie eroberten das Land. Da, wo der Tempel entweiht wurde, durch Antiochos Epiphanes, Daniel Kapitel 11. Antiochos Epiphanes kam es zu dieser Rebellion gegen den sogenannten Griechen, Hellenisten. Und sie eroberten diese ganze Region zurück. Sie eroberten Jerusalem zurück. Und sie weihen den Tempel neu ein. Und von da haben die Juden einen Fest, der auch Jesus feiert. Welcher? Den Chanukka-Fest. Wir nennen es auch Lichterfest, der vom Datum her meistens parallel zu Weihnachten ist. Ja. Es hat sehr interessante Parallele, diese zwei Feiern. Aber es ist ein anderes Thema. Also wir haben in der Zeit der Makkabäer eine kurze Zeit, wo sie tatsächlich unter eigener Herrschaft lebten. Aber da kommt es zu, die Römer kommen im Land hinein. Durch diesen ganzen internen Kampf, Brüderkrieg, sie haben den Priestertum missachtet. Eine andere Familie wurde zu Priester, nicht aus der zadokischen Familie. Und so kommt es zu der römischen Zeit. Und dann haben wir die Zeit Jesu, Zerstörung der Tempel 70 nach Christus, der Zerstreuung der Juden und aller Nationen. Wir haben 2000 Jahre Zerstreuung. 2000 Jahre Zerstreuung unter alle Nationen der Erde. Und siehe da, das haben wir auch schon mal durchgenommen, die wo erinnern können, 2. November 1917. Also meine geht nicht mehr, jetzt geht's. 2. November 1917 haben wir die Balfour-Deklaration. Und die Balfour-Deklaration war in gewisser Hinsicht eine einmalige Sache. Das war eine Deklaration, wo auch viele gläubige Leute gewirkt haben. Gläubig an Jesus. Und die erkannten, das Land, das Volk Israel hat eine Zukunft vor Gott. Sie stellen sich die Frage, wem gehört das Land? Und sie erkannten, es gehört den Juden. Und so kam es zu dieser Deklaration. Und man hat den Juden gesagt, diese Region, der damalige Palästina, Achtung, damals hieß diese ganze Region Palästina. Nicht nur das. Aber diese Region wurde verheißen, dies wird das Haus für den Juden sein. Das hat sich ziemlich schnell geändert. Ich sage jetzt mal so, vielleicht hört nicht einer nicht so gern dies, aber Gott hat einen anderen Plan gehabt als die Briten. Definitiv. Und Gott hat eine andere Grenze gesetzt und diese Region da, Achtung, das ganze Region da ist sowieso Wüste. Keine Armee hat Israel je erobert aus dieser Region. Die meisten Feinde Israel kommen ja eigentlich von wo? Aus dem Osten. Aber sie kamen aus dem Norden. Warum? Wer marschiert über 1000 Kilometer durch die Wüste? Ja, das macht keiner. Alexander der Große hat es mal gemacht. Aber wer macht sowas? Das macht keiner. Und es ist alles Wüste, diese Region. Aber diese Region nicht. Das ist eine gute Wasserquelle. Ja. Aus dieser Region kommt dann das, was wir heute Jordanien kennen. Aber 14. Mai 1948 kommt es zur Staatsgründung Israels. Es ist ein besonderer Tag, ein Tag, wo besonders war, weil keiner glaubte, es wird jetzt so weit kommen. Dass die Juden zurückkehren und das Land bekommen, das Gott Abraham, Isaac und Jakob verheißen hat. Aber Achtung, sie haben nicht das Land bekommen, sondern nur ein Teil des Landes. Und genau in dieser Ort und diese Regionen, wo Gott einen Abraham offenbart, sich offenbart hat, eine Sichem, Hebron, Bethel, das haben sie 14. Mai 1948 nicht bekommen. Die Grenze sah ungefähr so aus. Achtung, der UNO-Resolution war ein bisschen anders, aber das sind dann die Grenzen, da habe ich ein bisschen nicht so genau gearbeitet, es tut mir jetzt leid, du Buße. Aber die Grenze da waren dann einfach der Ufer des See Genezareth und dann ging es da nach Norden. Ja? Aber später kam mir das noch dazu. Okay? Das ist dann in die Golanhöhe. Aber so sahen die Grenzen nach dem Unabhängigkeitskrieg aus. Es sind lange noch nicht die Grenze, der Gott Mose verheißen hat, aber was schon? Wir sahen die Grenze an Mose, wir sahen die Grenze an Josua, wir werden die Grenze in Hesekiel sehen. Und welche Region haben sie ein bisschen mehr bekommen? Eine kleine Zipfel da unten. Okay? Ja, auch irgendwo müssen die Israelis auch noch Ferien machen, ja, in Eilat. Gut, diese Region da unten. Aber ich glaube, auch dies ist eine Rede Gottes. Warum? Weil dieses Land spaltet die ganze islamische Welt in zwei. Der afrikanische Islam, das Norden, und der asiatische Region. Und mittendrin ein Volk, wo Gott eine Botschaft gibt. Ich bin der Gott Abraham, Isaac und Jakobs. Ich bin der einzige wahre Gott. Und so gibt Gott genau diese Region und tatsächlich bis nach Eilat. Und ich glaube ja, eine Botschaft. Und die islamische Welt ist gespalten. Da, diese Region und diese Region. Und mittendrin Wasser. Okay? Ich weiß, mit dem Schiff kann man über, aber nur der Gedanke schon. Das ist nicht so einfach, ja, für die einen. Es kommt, wie gesagt, zu diesem Friedensvertrag, es kommt zum Unabhängigkeitskrieg, aber die Geschichte geht ja weiter. Es kommt zum Sechstagekrieg, 5. bis 10. Juni 1967. Dieser Krieg verändert die Grenze Israel massiv. Ich weiß nicht, wer von euch hat diese Zeit erlebt, mal Hand hoch. Ja, das war eine sehr spannende Zeit, ich war nicht dabei. Ja, ich kam ein bisschen später, 1975 erst, auch nach dem Yom Kippur-Krieg. Aber die von euch, die mal damals die Zeitung gelesen habt, habt ihr gemerkt, wow, was ist da los? Was geschieht alles in dieser Region 1967? Und auf einmal Hebron, Sichem, Bethel, Jerusalem, Bethlehem. Das ganze Region kommt unter jüdische Herrschaft. Für viele war es, wow, jetzt kommt der Herr. Ich glaube, diese Zeit hat Gott uns gegeben. Er sagt, ich komme, ja, ich komme und ich werde es erfüllen. Aber ihr bleibt dran. Bleibt einfach dran. Und es kommt zum Eroberung der ganzen Halbinsel Sinai. Und da dachten viele mit Recht, jetzt beginnt diese Abraham-Grenze sich erfüllen. Wir sind schon da auf dem östlichen Teil des Nildelta. Und wisst ihr, das Halbinsel Sinai, ja, heute ist es nicht mehr ein Teil von Israel. Aber ich möchte euch da eine kleine Geschichte erzählen. Und diese Geschichte zeigt, wie Gott einfach wirkt. Ich war mit Jugendlichen, ja, ob einzelne von euch waren auch dabei, die Jugendlichen, ja, das mal nicht 1967, ja. Das waren die, wo 1990 und später kamen. Wir waren in der Wüste und wir waren dann nicht weit vom Santa Catarina Kloster. Und da bei diesem Kloster gingen wir einen Weg rundherum und da war ein Leiter, ein älterer Herr, der hat uns durch diese Gebirge geführt und ich kam in gutes Gespräch mit ihm, man nennt ihn Dalil. Und der Dalil erzählte mir, sage, weißt du, siehst du diese Zypressen da? Das waren sehr große Zypressen und die waren ganz trocken, ganz trocken. Und er sagte mir, weißt du, diese Zypressen haben ein Problem, die haben kein Wasser. Und ich sage, ja, das sehe ich auch. Warum haben die kein Wasser? Weil ihr habt das Land verlassen. Und ab dann, wo ihr, also die Israelis, wo ihr das Land verlassen habt, haben wir keine Regen mehr bekommen. Es hat nicht mehr geregnet. Ich sage jetzt mal so, als wäre der Segen weggegangen. Und das hat nicht mit Israel zu tun, sondern hat mit einem Gott Israels zu tun. Und der Beduine erzählte mir, also der Dalil, er sagte mir, weißt du, der beste Zeit, wo wir hatten, war damals, wo ihr da wart. Wir waren gesegnet durch Regen. Und ihr habt so gut für uns gesorgt. Ihr habt Schule aufgebaut. Ihr habt Brunnen gegraben für uns. Wie uns ging es gut. Ihr seid gegangen. Und seitdem hat sich nichts mehr verändert. Es ist nur noch schlechter und schlechter und schlechter geworden. Und dann dazu kam auch noch keine Regen. Ein Zufall? Ich glaube, wir dürfen sagen, nein. Gesegnet ist der, der Israel segnet. Und verflucht ist der, der Israel verflucht. Ja, so sah die Grenze aus, aber diese Grenze, das ging nicht lang. Und das sieht man, Israel sehnt sich nach Frieden. Das Volk in dieser Region sehnt sich nach Frieden. Und wenn es kostet, wird alles zurückgeben, dann werden sie sogar alles zurückgeben. Und was bekommen sie nicht?
Friede.
Sie werden keine Friede bekommen. Und wenn sie es bekommen werden, ist es nur limitiert, begrenzt. Es geht ja weiter. Die Geschichte. Wir kommen zu Israel heute. Und ich habe jetzt diese eine Karte da. Ja, Israel sieht heute nicht so aus. Weil das Westjordanland ist immer noch ein Teil Israels. Teil. Aber es geht ja heute zu einer Lösung in Bezug auf einen Frieden. Und was gibt es für eine Lösung? Eine Zwei-Staaten-Lösung, eine Ein-Staaten-Lösung? Und ich glaube, die von euch könnt erinnern, eine Zwei-Staaten-Lösung ist eine Lösung. Eine Ein-Staaten-Lösung ist auch eine Lösung. Haben wir letztes Jahr darüber geredet. Aber wisst ihr, egal welche Lösung und welche Grenze man nimmt in dieser Region, es wird nicht zu Frieden kommen. Wer von euch ist für eine Ein-Staaten-Lösung? Ein Person, zwei Personen, drei, vier, fünf, es wird immer. Okay, machen wir an. Wer ist für eine Zwei-Staaten-Lösung? Da wagt sich keiner der Hand heben, ich weiß dann, weil der wird dann nachher gesteinigt. Ja. Aber da ich da oben bin und ich kann nicht so viele Steine holen, ich bin auch nicht für eine Zwei-Staaten, aber ich möchte euch die Problematik zeigen. Und das zeigt, dass Zeit kommt noch. Aber lassen wir Gott reden in seiner Zeit. Wir werden es nachher noch sehen. Ich weiß, meine Zeit ist fast abgelaufen. Anhand von Hesekiel. Aber eine Einstaatenlösung heißt, dass diese Region und diese Region, Gazastreife, 1,5 Millionen Palästinenser und diese Region nochmal ungefähr 2 Millionen Palästinenser werden ein Teil vom Staat Israel sein. Wenn Israel aber eine Demokratie bleibt, wenn, außer man nimmt ein anderes System auf, dann haben wir ein Problem. Was? Soll in dieser letzten Wahl war der arabische Parteien mit Recht, wurden sie sehr stark und sie bekamen 10% der Stimmen. Wenn es jetzt zu Wahlen kommt, nach einer Einstaatenlösung, seid ihr mitschuldig, dass Israel untergeht. Ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Ja. Ich bin eigentlich auch für diese Lösung. Ja. Also, aber, die müssen verstehen. Und da zeigt Gott ganz klar, der Zeit wird kommen. Aber was wissen wir anhand von Wort Gottes, das über diese Region noch kommen muss? Und darum müssen wir da ziemlich neutral bleiben. Wir sagen, das Land gehört Israel. Aber wann es geschehen wird, überlassen wir Gott, weil das Land wurde Abraham durch Verheißungen gegeben. Es wurde Mose mit Bedingungen gegeben. Also wir sind abhängig von welchem Bund? In Bezug auf das ganze Land, vom Bund Abraham. Und der Bund David, der König, der noch kommen wird. Und da sehen wir schon, wann wird sich es erfüllen? Weil anhand vom Wort Gottes wissen wir über eine Zeit, wo Israel unter Bedrängnis kommt. Wir wissen von Gog und Magog. Wir wissen über die Flucht der Überrest Israel in der Wüste, Offenbarung Kapitel 12. Wir wissen anhand vom Buch Sicharja über ein 2/3, der noch umkommen muss, über weltweite Katastrophe. Da wird sich vieles in dieser Region ändern. Und darum müssen wir da aufpassen, auch politisch. Wir sind auf der Seite Gottes. Und da bleiben wir auch. Und wann wird sich es erfüllen? Und jetzt kommen wir zum Schluss noch zu Hesekiel Kapitel 47. Hesekiel 47 beschreibt auch wieder Nord-, Süd-, Ost-, West-Grenzen. Und ich habe euch eine Hausaufgabe gegeben, diese Grenze zu nehmen, mit Josua und Mose zu vergleichen. Aber wenn wir diese Grenze sehen, und das werden wir jetzt nicht ausführlich machen, das lesen wir ab Vers 15. Das ist aber die Grenze des Landes, auf der Nordseite dem großen Meer an, wo man den Hetlon nach Zadad geht. Habt ihr gemerkt? Zadad. Zedat, diese Stadt im Libanon, also die Grenze, die bleiben, und ich bitte der Regie vielleicht die Grenze nochmal zu zeigen mit Bund mit Mose, die werden gerade ein Bild bringen, aber ich lese in dieser Zeit diese Verse nochmal, Hamat, Berotta, Sepharaim und zwischen dem Gebiet von Damaskus und dem Gebiet von Hamat liegt bis Hazartichon, das an der Grenze des Hauran liegt. Und die Grenze von Meer soll nach Hazar Enon verlaufen, im Gebiet von Damaskus. Und was den Norden betrifft, nordwärts soll Hamat die Grenze sein. Das ist die Nordseite. Was aber die Ostseite betrifft, so soll die vom Huran nach Damaskus und Gilead bis zum Land Israel am Jordan verlaufen. Bis der Nordgrenze sollt ihr so bis zum östlichen Meer messen. Das ist die Ostseite. Aber die Südseite gegen Mittag geht vom Tamar bis an das Hartwasser von Kadesh, durch den Bach Ägyptens bis zum großen Meer. Das ist die Mittagsseite nach Süden. Und die Westseite bildet der große Meer von der Südgrenze bis man nach Lebo Hamat kommt. Das ist die Westseite. Und diese Grenzen sind tatsächlich sehr, sehr ähnlich den Grenzen, wo Gott ein Mose verheißen hat. Diese Grenze. Okay, wir haben die Stadt gesehen. Die einen ziehen die Grenze ein bisschen nördlicher, so. Die anderen gehen da ein bisschen knapper rein. Die anderen gehen ein bisschen schärfer, so. Jeder wie er ein bisschen so sich fühlt, ja. Okay, aber was sehen wir nicht? Wir sehen nicht diese krassen Grenzen bis zum Euphrat, bis zum Persischen Golf und auf Euphrat entlang bis da nach oben. Aber wir wissen von den Verheißungen mit ein Abraham, und jetzt wird diese Karte bald kommen mit Abraham, wo die Grenze dann ganz oben sind. Jetzt fragen wir uns, was ist los? Ezekiel, was ist mit dir los? Kennst du den Schrift nicht? Und Ezekiel redet über was? Über das tausendjährige Reich. Ja, wie erfüllt sich das tausendjährige Reich dann? Wenn diese Grenze, wo Gott Abraham verheißen hat, als was? Danke, wer hat es gesagt? Ewige Grenze, okay? Ewige Grenze. Als ewige. Und ich habe da unterschiedliche Sachen gelesen und da ist ganz, ganz wichtig. Und da kommen wir zu diesem einen Punkt. Mose, Jesus. Mose, Jesus. Warum? In Ezekiel 47 geht es ja weiter. Und das gibt Gott eine Antwort in Bezug auf alle Konflikte dieser Region. Und Gott sagt eins, es gibt ein Friede ist möglich und er wird noch kommen. Und da lesen wir, ihr sollt ab Vers 21, dieses Land sollt ihr unter euch verteilen nach dem Stämmen Israels. Es gibt ganz klare Teilung. Und dann, ihr sollt es aber als Erbbesitz verlosen unter euch und unter die Fremdlinge, die unter euch wohnen. Und unter euch Kinder gezeugt haben. Und sie sollen euch gelten wie Eingeborene unter den Kindern Israels. Sie sollen mit euch unter den Stämmen Israels ihren Erbbesitz erhalten. Und es soll geschehen, in dem Stamm, bei dem der Fremdling wohnt, sollt ihr ihm sein Erbteil geben, spricht Gott der Herr. Ist es nicht wunderbar, was wir da sehen? Es gibt in dem tausendjährigen Reich, auch in Israel, kein besserer und schlechter. Auch die Fremde sind ein Teil dieser Verheißung. Und so wird sich die Bevölkerung in dieser Region, angefangen in den Grenzen Hesekiels, bis hin zur ewigen Grenze unter Abraham, wird sich das Land und das Volk Israel vermehren. Und sie werden sich verteilen von Euphrat im Norden bis hin zu Nil oder zu diesem östlichen Teil der Nildelta. Das wird alles innerhalb der tausendjährigen Reich sukzessiv geschehen, in Frieden und Harmonie. Und die von euch, könnt ihr ja vielleicht erinnern, Elia. Er hat mal gepredigt und gesagt, er freut sich, weil Ägypten wird auch diesbezüglich erwähnt, über einen Weg vom Ägypten bis hin nach Damaskus. Jetzt verstehen wir, wie dies möglich ist. Es wird Friede herrschen. Und warum? Weil der Löwe aus Juda herrschen wird. Das ist die Antwort. Jesus ist die einzige Antwort in Bezug auf die verheißene Grenze, die sich noch erfüllen werden. Und ich hoffe, wir verstehen jetzt, wie wichtig diese eine Botschaft ist. Israel braucht Jesus. Wir brauchen Jesus. Und wir als Gemeinde sind die, die diese Friede proklamieren. Wir proklamieren wahre Friede, wo es keinen Unterschied gibt zwischen Jude und Araber. Kein Unterschied. Und eine Gemeinde sollte dies proklamieren. Da gibt es keinen Unterschied zwischen Türken, Albaner, Schweizer, Deutsche oder Türke. Wir sind alle gleich durch Jesus Christus, unserem Herrn. Das haben wir heute so klar schon gehört. Wir sind gleich. Und das sollten wir auch an eine verlorene Welt proklamieren. Die sollen merken, in Jesus haben wir Frieden. Wir sind eine Botschaft an eine verlorene Welt in Bezug auf dies, was noch kommen wird. Es gibt einen Weg in Jesus. Wenn wir Mose verkündigen, verkündigen wir Jesus. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ja, Herr, danke für dein Wort, wo wir sehen, wie sich alles schlussendlich erfüllen wird, wie du dein Wort halten wirst, Herr. Und wir sehen, aber Vater, es hat alles mit deiner Liebe zu uns tun. Mit deiner Liebe, der du geoffenbart hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Du hast das größte Problem der Menschheit gelöst, dort damals am Kreuz von Golgatha. Du hast unsere Schuld hinweggenommen. Wir dürfen freimütig vor dir kommen. Gerecht und gerechtfertigt, heilig als Söhne Gottes. Wir haben diese Hoffnung, einmal ewig bei dir zu sein, Herr. Und wir sagen Danke. Und hilf uns als Gemeinde, egal da, wo wir sind, diese Friede, wo du uns schon geoffenbart hast, zu proklamieren, zu leben. Es soll sichtbar sein. Es soll sichtbar sein an Israel. Israel braucht Jesus. Aber Herr, die Schweiz braucht Jesus. Deutschland braucht Jesus. Europa braucht Jesus. Unsere Menschheit, sie braucht Jesus. Wir sehen, es wird sich alles schlussendlich in und durch dein Sohn Jesus Christus erfüllen. O Herr, komme bald. Amen.